ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
Es ist noch hell draußen. John Dowland sitzt in seiner Kammer in Nürnberg am Tisch und ihm schlottern ganz schön die Knie. Er muss jetzt endlich diesen Brief schreiben, sonst ist alles zu spät. Sorgfältig wägt er seine Worte ab. Dann fasst er sich ein Herz, taucht die Feder ins Tintenfass und beginnt hastig zu schreiben.
Hochverehrter Herr, Gott ist Zeuge, dass ich nie Verrat und Betrug liebte oder übte. Ich habe gehört, der König von Spanien treffe Vorbereitungen, England anzugreifen. Wenn euer Ehren geruhten, mir zu befehlen, würde ich bereitwilligst mein Leben im Kampf für die Königin verlieren.
Okay, er will also sein Leben für die Königin opfern. Dabei hat er mit Schlachtfeldern und Kämpfen eigentlich gar nichts am Hut. Dowland ist Lautinist. Er verdient sein Geld damit, vor Herzögen und Fürstinnen Laute zu spielen. Wenn die Königin damals zum Frühstücksei Musik hören will, dann kann sie schlecht das Radio einschalten. Sie lässt stattdessen nach dem Mann mit der Laute rufen. Das Instrument könnt ihr euch vorstellen wie eine Gitarre, nur mit so einem abgeknickten Hals. Dowland ist damals sogar ein richtiger Lautenstar. Ganz Europa kennt ihn. Aber das reicht ihm nicht. Er hat einen Traum. Er will Lautinist der Königin werden. Deshalb schreibt er 1595 diesen Brief von Nürnberg aus nach England. Genauer gesagt an Robert Cecil. Der ist einer der mächtigsten Männer am Hof von Königin Elisabeth I. Cecil gehört zu ihrem Inner Circle. Dowland schlottern beim Schreiben deshalb die Knie, weil viel für ihn auf dem Spiel steht. Sein großer Traum droht zu zerplatzen, denn er hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Er hat sich mit Katholiken eingelassen. Kontakt zu Katholiken zu haben, ist damals Hochverrat, denn die Queen hasst die Katholiken wie der Teufel das Weihwasser. Das hat eine längere Vorgeschichte und die ging so.
Elisabeths Vater, König Heinrich VIII., hatte ein Eheproblem. Er wollte sich scheiden lassen, um eine andere Frau heiraten zu können. Der Papst war dagegen und deshalb bricht Heinrich VIII. Mit der katholischen Kirche.
Korrekt. Da hat sich das History-Serien-Bingen doch mal gelohnt. Heinrich VIII., das ist der mit den vielen Frauen, die er auf die ein oder andere Weise los wird. Elisabeth ist die Tochter von Ehefrau Nummer 2, Anne Boleyn. Ihretwegen bricht Heinrich mit dem Papst. Und das hat die Lage in England radikal verändert. Denn Heinrich VIII. Sorgt dafür, dass der Papst in England nichts mehr zu sagen hat. Mithilfe des Parlaments etabliert er eine englische Staatskirche und macht sich gleich selbst zu ihrem Oberhaupt. Sehr praktisch. Und jetzt spulen wir mal ein bisschen vor. Nach Heinrichs Tod geht's mit der Staatskirche auf konfessionelle Achterbahnfahrt. Queen Mary zum Beispiel war katholisch und sie hat ihren Spitznamen Bloody Mary nicht von ungefähr. Sie geht drakonisch gegen Protestanten vor. Nach ihr besteigt Elisabeth I. den Thron und England wird wieder anglikanisch. Anfangs ist Elisabeth noch moderat unterwegs, aber die katholischen Kräfte machen ihr das Leben immer schwerer. Es gibt sogar Mordanschläge auf sie. Alles, was irgendwie mit Kirche und Konfession zu tun hat, wird hochgradig politisch. Und dann sorgt der Papst für den nächsten Plot-Twist. Er exkommuniziert Elisabeth I. 1570 war das. Aus katholischer Perspektive ist sie damit eine illegitime Königin. Spätestens jetzt ist für Elisabeth Schluss mit lustig.
Und dann beginnt der Konflikt zwischen Elisabeth und der katholischen Kirche, der auch dazu führt, dass zum Beispiel religiöses Brauchtum, was katholisch wirken könnte, bekämpft wird.
Das ist der Anglistikprofessor Andrew James Johnston von der Freien Universität Berlin. Er sagt, Elisabeth tut jetzt alles, um den Katholizismus in England auszulöschen.
Dass katholische Missionsaktivität verhindert wird, dass die Ausübung des katholischen Glaubens behindert wird, dass alle Bürger Englands gezwungen sind, per Gesetz, sonntags am anglikanischen Gottesdienst teilzunehmen. Ansonsten müssen sie finanzielle Strafen zahlen und dürfen keine öffentlichen Ämter ausüben.
Viele englische Katholiken fliehen deshalb Anfang der 1580er Jahre auf den Kontinent, nach Paris. Die Stadt ist katholisch, dort ist man sicher. Genau hier, in Paris, treffen wir John Dowland. Er ist jetzt etwa 17 Jahre alt und arbeitet als Lautenist für den englischen Botschafter. In Paris trifft Dowland auf seine Landsleute, die vor der Verfolgung in England geflohen sind. Die Berichte der englischen Exilkatholiken aus der Heimat beeindrucken ihn.
Diese Männer füllten meinen Kopf mit allerlei religiösem Unsinn und behaupteten, die Lehre der Papisten sei die Wahrheit und unsere in England allesamt falsch. Da ich noch jung war, täuschten mich ihre schönen Worte und ich glaubte ihnen.
Hat der junge Dowland etwa mit dem Gedanken gespielt, zum katholischen Glauben zu konvertieren? Das wäre beruflicher Selbstmord, oder? Macht sich sicher nicht allzu gut im Bewerbungsschreiben um die Stelle als Elisabeths Lautenist.
Ein offiziell anerkannter Katholik war am englischen Hofe kaum zu dulden gewesen. Es gab immer wieder Ausnahmen. Menschen, die verdächtigt wurden des Katholizismus und sich nie so richtig bekannt haben, von denen man bis heute nicht ganz weiß, ob sie es nicht vielleicht doch gewesen sind. Aber eigentlich war Katholizismus zumindest ab 1570 am englischen Hof der Karrierekiller.
Ihr hört Zeitenwende 1600. Musik macht Epoche. Ein Podcast über vier Musikerbiografien in der späten Renaissancezeit. Wie haben sie die Umbrüche ihrer Zeit erlebt? Und was für eine Rolle hat die Musik dabei gespielt? Folge 3. John Dowland. Ein Lautenist auf Jobsuche. Dowland will unbedingt Lautenist der Queen werden. Das ist nicht nur gut fürs Prestige, sondern vor allem auch fürs Portemonnaie. Denn dann bekommt er ein regelmäßiges Gehalt und Kontakte zum Adel. Um sein Ziel zu erreichen, geht Dowland ziemlich strategisch vor. Erstmal studieren. Er geht nach Oxford ans Christ Church College und macht da seinen Bachelor of Music. Ohne Uni-Abschluss ist ein Musiker wie Dowland, auch wenn er vom Adel gefördert wird, nur ein Dienstbote. Mit Uni-Abschluss aber gilt er als Gentleman. Darauf ist er so stolz, dass er diesen Titel später oft mit abdrucken lässt, wenn er seine Werke veröffentlicht.
Und mit dem Universitätsabschluss können Sie dann gewissermaßen vor einen Aristokraten hinstreten und sagen, passt mal auf, guck mal, ich habe hier etwas, was mich zum Mitglied der guten Gesellschaft macht. Das heißt zum Beispiel, dass an welchem Tisch dürfen Sie essen? Ja, wenn Sie einen Abschluss von Cambridge haben, dann können Sie am Tisch zum Beispiel der Aristokratie mitessen oder an einem, wo die höheren Beamten oder die Juristen oder die Theologen sitzen dürfen. Ja, und dann sind Sie sozusagen Teil dessen, was offiziell an gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen darf und nicht nur im Hintergrund oder in dienender Funktion.
Mit am Tisch sitzen, das ist es, was Dowland will. Der Platz für die einfachen Musiker, die sogenannten Minstrels, der ist in den englischen Herrenhäusern damals woanders. Die Hallen sind oft zweistöckig mit so einer Art Balkon für die Musik.
Und jemand wie Dowland wollte natürlich nicht einfach nur ein Minstrel sein, sozusagen ein Unterhaltungsmusiker, der da oben auf dem Balkon spielt, während unten die Gäste speisen und nicht wirklich hinhören, sondern er wollte jemand sein, der als Künstler gewissermaßen um seiner selbst willen gehört wird. Also nicht nur quasi Hintergrundmusik macht, sondern als Individuum wahrgenommen wird.
Dowland will neben Elisabeths Thron stehen und Laute spielen. Er will ihr persönlicher Lautenist werden. Also, Uni-Abschluss, check. Aber der allein reicht da nicht aus. Dowland versucht sich deshalb in anglikanischen Kreisen einen Namen zu machen. Seine Musik erscheint 1592 im Whole Book of Psalms, einem Gesangbuch. Außerdem kommt damals eine sehr erfolgreiche Lautenmusikreihe heraus. Über 700 Stücke, über 100 davon stammen von John Dowland. Kein anderer Komponist ist mit so viel Musik darin vertreten. Und ein Lied von ihm wird beim Fest der Thronbesteigung Elisabeths gesungen. Dieses Fest ist jedes Jahr ein ganz großes Ding. Da gibt es Wettkämpfe, aufwendig inszenierte Turniere, alles um die Königin zu verherrlichen. Organisator ist Sir Henry Lee, 1590 zum letzten Mal. Dowland vertont kurzerhand Verse von Sir Henry himself und prompt wird seine Musik bei diesem Event gespielt. und die Königin hört zu.
His golden locks time hath to silver
turned. Als ihre Majestät diese bewaffneten Ritter auf sich zukommen sah, vernahm sie plötzlich eine Musik, die so süß und geheimnisvoll war, dass sich alle Anwesenden darüber sehr wunderten.
Das berichtet William Seeger, ein Zeitgenosse. Ihre Majestät war entzückt und der ganze Hofstaat noch dazu. Aber um Elisabeth so richtig aufzufallen, reicht das nicht. Denn gesungen hat ein anderer, nicht Dowland. Der spielt zwar immer mal wieder bei Festivitäten am englischen Hof, aber da ist er einer von vielen und wird von der Queen nicht wahrgenommen. Das ändert sich 1592.
Auf ihren jährlichen Reisen durchs Land machen die Königin und ihr Hofstaat Station auf Sadleley Castle, dem Landsitz des dritten Lord Chandos in Gloucestershire. Dort werden zu Ehren ihrer Majestät aufwendige Feste und Aufführungen organisiert. John Dowland soll bei der Aufführung von Daphne und Apollo sein Lied »My Heart and Tongue Were Twins« vorgetragen haben.
Am nächsten Tag soll er sogar nochmal auf die Bühne. Aber dann regnet's Cats and Dogs und die Veranstaltung wird abgesagt. England halt, da regnet's öfter mal. Künstlerpech. Die nächste große Chance für Dowland ergibt sich 2 Jahre später.
Da starb ein gewisser Mr. Johnson und ich bewarb mich demütig um seine Stelle, da ich mich für den würdigsten hielt. Ich fand viele gute und ehrenwerte Freunde, die sich für mich einsetzten.
Das muss doch jetzt mal klappen. Dowlands Gönner unterstützen ihn. Er hat einen Oxford-Abschluss und auch schon Musik veröffentlicht. Sogar vor der Queen ist er schon aufgetreten. Der Mann ist prädestiniert für diese Stelle.
Aber ich sah, dass ich die Stelle wohl nicht bekommen würde und dass jeder außer mir befördert werden könnte. Daraufhin begann ich, die Sache zu ergründen und vermutete, dass meine Religion mir im Wege stand.
Selbstreflexion auf Anschlag. Dann war Dowland also wohl doch Katholik? Bisher aber hatte er gehofft, dass die Queen für ihn eine Ausnahme macht. Die machte sie sonst ja gelegentlich auch.
Ihr Arzt, ein aus der iberischen Halbinsel stammender Dr. Lopez, der lange Zeit ihr Arzt war, und das war ein Jude. Und zu jener Zeit waren Juden aus England vollständig verbannt. Dennoch leistete sich die Königin einen jüdischen Arzt.
Und die Queen leistet sich auch einen katholischen Komponisten, William Byrd. Dem passiert trotz falscher Konfession nicht viel. Sie hält ihre schützende Hand über ihn. Sowas hatte Dowland sich auch für sich vorgestellt. Aber die Queen ernennt ihn einfach nicht zu ihrem Hoflautenisten. Dowland ist enttäuscht. Sein Traum zerplatzt. Komponiert er deshalb so viele traurige und melancholische Songs? Damals ist die Lehre von den Körpersäften weit verbreitet. Die schwarze Galle, glaubt man, verursache klinische Depressionen. Und, hört sich blöd an, aber irgendwie war es auch gerade in, schlecht drauf zu sein.
Insofern war die Melancholie so etwas wie eine Art, auch zum Teil modischer Diskurs, mit dem sich zum Beispiel elegante junge Herren als quasi melancholische Figuren inszenierten. Das war so eine Art Selbstdarstellungsform, mit dem man sozusagen sich in seinem Leiden weidete und das als eine Art Ausdruck der eigenen Persönlichkeit gestaltete.
Und Dowland leidet stilsicher. Semper Dowland, semper Dolens. Immer Dowland, immer leidend, sagen schon die Zeitgenossen. Bei Hof war dieser Trend auch Mood-Management, vermutet Andrew James Johnston.
Mitglieder der aristokratischen Spitze leben in einer eigentümlichen Situation, wo sie von monarchischen Figuren sehr stark abhängig sind, wo sie in Rivalitätsverhältnissen stehen. Man könnte sagen, heutzutage großem sozialen Stress ausgesetzt sind. Die Melancholie könnte auch eine der Formen sein, mit der man diesen Stress bewältigt.
Aber bevor hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht, Dowland hat auch ein paar lustigere Sachen komponiert. Gajaden zum Beispiel.
Musik. Die Gaillarde ist in der Renaissance ein lebhafter und körperlich durchaus herausfordernder Modetanz im Dreiertakt. Auf vier kleine Schritte folgt jeweils ein größerer Sprung. Je höher, desto besser. Es heißt, Elisabeth I. habe morgens mehrere Gaillarden getanzt als königliches Fitnessprogramm.
Und das im Reifrock stelle ich mir in jedem Fall sportlich vor. Nach Luftsprüngen ist Dowland nicht zumute. Die Queen hat ihn nicht als Lautenist berufen, obwohl er das Jobprofil für die freie Stelle perfekt erfüllt hätte. Was macht er? Er geht erstmal auf Abstand und verlässt England, reist auf den Kontinent. Der Herzog von Braunschweig lädt ihn ein. Aber das ist komplizierter als gedacht, denn um zu reisen, braucht es eine offizielle Erlaubnis.
Ich wünschte, über die Meere zu gelangen, was ich jedoch ohne Erlaubnis eines Mitglieds des Geheimen Rates nicht zu versuchen wagte, aus Furcht gefangen genommen zu werden und so eine extreme Strafe zu erleiden.
Der arme Dowland. Er will keinen Fehler machen und holt sich deshalb in vorauseilendem Gehorsam gleich von zwei verschiedenen Leuten die Reiseerlaubnis. Bei Robert Cecil und beim zweiten Earl of Essex. Beide gehören zum Inner Circle der Queen.
Dass sich also Dowland bei beiden diese Erlaubnis holt, heißt, der wollte nur mal sicher gehen, dass er nicht zerrieben wird in höfischen Intrigen. Also was passiert, wenn man sich nur von einem der Minister oder der führenden Persönlichkeiten bei Hofe eine solche Erlaubnis holt, kann bedeuten, dass der andere versucht, diese Situation zu nutzen, um dann dem Gönner oder dem anderen, dem rivalisierenden Minister zu schaden. Das heißt, man muss sich sozusagen bei allen Parteien am Hofe absichern.
Ich stelle mir dieses Hofleben echt anstrengend vor. Man musste ja immer auf der Hut sein. Aber Dowland ist jetzt erstmal auf Promotour in Good Old Europe. Er macht Eindruck beim Herzog von Braunschweig und in Kassel am Hof von Moritz Landgraf von Hessen. Dann geht's weiter nach Italien. Italienische Kultur und Musik sind damals voll im Trend. Gerade für Musiker Pflichtprogramm. Einen von ihnen, nämlich Hans Leo Hassler, begleiten wir übrigens in Folge 4 über die Alpen nach Venedig. Dowland hat sich auf den Weg nach Rom gemacht. Dort will er bei dem berühmten Komponisten und Lautenisten Luca Marenzio was lernen. Seine Stationen sind Venedig, Padua, Ferrara und schließlich Florenz, wo er vor dem Herzog spielt. Und schau an, auch hier kommt er wieder in Kontakt mit Exilkatholiken. Der Gute scheint ihnen aber auch nicht gerade aus dem Weg zu gehen. Ihr erinnert euch an Paris? Nach dem Treffen bekommt Dowland kalte Füße. Er weiß, die Spione der Queen sind überall, auch im Ausland und besonders im Papstland Italien. Wenn die Queen erfährt, dass er Kontakt zu Katholiken hatte, dann wird das nichts mit dem Posten bei Hof. Deshalb ändert er seine ursprünglichen Pläne. Er geht nicht nach Rom, sondern reist ab nach Nürnberg.
Nürnberg, eine freie Reichsstadt, relativ groß und mächtig zu jener Zeit noch immer. Und vor allen Dingen eine Stadt, die dem Protestantismus zuneigte. Ja, also wenn sich die Leute Orte aussuchen, ja, von wo war es klug, an Cecil zu schreiben, dann wäre Nürnberg genau der richtige Ort gewesen. Nicht vom Hof eines großen katholischen Fürsten oder vielleicht eines Fürsten, mit dem man politisch in Probleme kriegen kann, sondern an einem der wenigen Orte, wo sie gewissermaßen als quasi als Individuum halbwegs sich äußern können.
Dowland will zu Hause gut Wetter machen und schreibt deshalb an den Hof. Eben den Brief an Robert Cecil, ein wichtiger Mann im Inner Circle der Queen. Den Brief habt ihr am Anfang gehört. Dass er der Königin treuer Diener ist, für sie sogar sterben würde und so weiter und so weiter. Er spart nicht an Pathos, schließlich muss er von seinen katholischen Kontakten ablenken. Und tatsächlich, dass sein Schachzug aufgeht, erfährt Dowland im Dezember 1595 aus einem Brief von Henry Noel. Der wiederum ist sein heißer Draht zur Queen. Wahrscheinlich hat Dowland beim Lesen feuchte Hände bekommen, denn Noel schreibt, er kann ihm helfen, den Job als Lautenist am Hof der Queen zu bekommen.
Ihre Majestät hat mehrfach eure Rückkehr gewünscht. Zögert daher nicht länger, als andere Umstände, als eure Zweifel hier euch zurückhalten. Ich habe überall von eurer Wertschätzung gehört.
Die Königin will, dass Dowland zurück nach England kommt. Er soll sich sofort auf den Weg machen. Da packt Dowland natürlich gleich die Taschen. Sein Traum, Hoflautenist der Queen zu werden, ist zum Greifen nah. Aber dann stirbt Noel 1597. Ist das zu glauben? Ohne diesen wichtigen Unterstützer rückt Dowlands Ziel wieder in weite Ferne.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help,
was tun? Dowland kümmert sich erstmal um seine Musik. Sein First Book of Songs or Airs wird gedruckt. Die Visitenkarte seines Könnens.
Come away, come sweet love, the good old breaks.
Dieses Buch ist zu seinen Lebzeiten der Renner. Es wird 4-mal nachgedruckt. Das ist enorm damals. Er widmet es einem Mitglied des engsten Beraterzirkels von Elisabeth I. Wahrscheinlich nicht ohne Hintergedanken. Denn die heiß begehrte Lautenistenstelle ist immer noch nicht nachbesetzt. Aber auch der Erfolg dieser Veröffentlichung scheint Elisabeth I. nicht zu überzeugen. Dowland ist ein Star, aber die Queen will nichts von ihm wissen.
What can I do to make you love me?
Okay, die Queen will ihn immer noch nicht. Dafür wollen ihn aber andere. Star-Lautenist Dowland bekommt mehrere Angebote und entscheidet sich für Dänemark. Der junge König Christian ist ehrgeizig. Er will den dänischen Hof in Europa an die Spitze bringen. Da schmückt man sich gern mit dem Besten der Besten. Das ist wie mit den Fußballstars heute. Mit den richtig Guten will sich ein Verein schmücken und sein Renommee steigern. Dowland sagt zu. Der FC Kopenhagen ist zwar nicht die Premier League, aber dort bekommt er den Job, den er in England gern hätte. Er wird persönlicher Lautenist des dänischen Königs. Und nebenbei verdient er auch richtig gut. Sein Jahresgehalt läge heute im 6-stelligen Bereich. Vielleicht nicht ganz Premier League-Verdienst, aber damals war er ein Top-Verdiener. 1598 kommt er in Kopenhagen an.
Die Beziehungen zwischen den Ländern Dänemark und England gestalten sich um 1600 schwierig. Zwar war Dänemark protestantisch, aber man rangelte um die Hoheit bestimmter Schifffahrtswege. Englische Schiffe mussten sich Genehmigungen holen und für die Durchfahrt nach Osten bezahlen. Ein weiterer Streitpunkt sind die Fischereirechte. Immer wieder beschlagnahmen daher die Engländer dänische Schiffe und die Dänen englische.
Da kommt Stephen Lisieux ins Spiel. Im Auftrag der englischen Königin reist er nach Dänemark, um die Handelsbeziehungen zu verbessern. Lisieux kommt in Kontakt mit Dowland. Wie, weiß man nicht genau. Aber Lisieux wirbt ihn an. Dowland soll ihm Informationen zukommen lassen, ihm zu Diensten sein, wie man das damals immer so schön formuliert. Und er lockt Dowland mit einem Versprechen.
Scheuen Sie sich nicht vor den üblichen Kosten für das Versenden von Briefen. Denn ich werde dafür sorgen, dass Sie diese erstattet bekommen. Darüber hinaus werde ich Ihr aufrichtiges Herz und Ihren Dienst für Ihre Majestät bekannt machen. Daher bitte ich Sie, mir ganz genau mitzuteilen, was Sie für Ihre Majestät als wissenswert erachten.
Dowland soll also Insider-Infos vom dänischen Hof an Lisieux weitergeben. Da Dowland persönlicher Lautenist des dänischen Königs ist, ist er nah dran am Herrscher. Er kann sicherlich einige brisante Informationen aus vertraulichen Gesprächen aufschnappen. Gerade Künstler, die damals viel von Hof zu Hof gereist sind, haben oft auch als Diplomaten oder Spione gearbeitet oder waren gleich beides. Agostino Stefani zum Beispiel oder Thomas Morley. Und Dowland? Ist er Spion geworden? 007 im Geheimdienst Ihrer Majestät der Königin.
Ich glaube nicht, dass er ein Spion war, aber er war ein Informant. Und er war wahrscheinlich ein Vermittler zwischen der englischen Regierung und der dänischen Regierung. Und daher bestand seine Aufgabe tatsächlich darin, dem englischen Hof Informationen zu liefern.
Das ist der dänische Musikwissenschaftler Peter Hauge. Er sagt, das Ganze hat trotzdem noch einen Beigeschmack.
Ich glaube, er wurde erpresst. Es war für den englischen Geheimdienst sehr üblich, Menschen zu bedrohen, damit sie Spione wurden, indem sie beispielsweise ihre Familien in London festhielten. Und Dowland hatte eine Frau und eine Familie in London und sie durften nicht mit ihm reisen. Auf diese Weise konnten sie Dowland tatsächlich kontrollieren und ihn erpressen, damit er diese Informationen preisgab. Und sie konnten ihm auch versprechen, dass sie ihm, wenn er seine Arbeit gut machte, eine Stelle am königlichen Hof in England geben würden, die er sonst nie hätte bekommen können.
Genau darauf springt er an. Diesem Traum rennt er ja schon die ganze Zeit wie ein Verrückter hinterher. Deshalb pflegt er auch seine englischen Kontakte in den 7,5 Jahren, die er am dänischen Hof verbringt. Er reist öfter zwischen Dänemark und England hin und her. Einerseits natürlich, um seine Familie zu sehen. Aber er besorgt auch Musiker und Instrumente für den dänischen Hof. Und er veröffentlicht noch mehr Musik. 2 weitere Bücher mit Songs and Airs kommen in London heraus. Genauso wie sein wohl berühmtestes Werk. Lacrimae or 7 Tears. Dowland hätte seine Musik auch in anderen Städten veröffentlichen können. Antwerpen oder Venedig sind damals 2 wichtige Zentren für Notendruck. Aber Dowland wählt London, weil dort das für ihn interessante Publikum sitzt. Wenn Musiker damals ihre Werke drucken lassen, dann widmen sie diese adeligen Gönnern. Und die unterstützen und fördern sie und helfen mit, dass man bekannt wird.
Und der wichtigste Ort war natürlich der Hof, denn am Hof angesehen zu sein und vom Hof anerkannt zu werden, hieß die größte Berühmtheit und möglicherweise auch das höchste Gehalt bekommen zu können oder die größte Zahl von Gönnern und Auftraggebern. Das heißt, in einem System, das auf aristokratische Patronage abhebt, ist der größte Patron oder die größte Patronin natürlich die Königin selbst.
Trotz all der Rückschläge träumt Dowland wohl immer noch davon, Lautenist am Hof von Elisabeth I. zu werden. Deshalb veröffentlicht er seine Werke in London. So bleibt er präsent. Und wie? Er ist so bekannt, dass Sonette auf ihn gedichtet werden und selbst William Shakespeare ihn in einem Gedicht erwähnt. Mehr geht nicht, oder? Jetzt kommt doch auch die Queen nicht mehr an ihm vorbei, muss ihn endlich als Lautenist an ihren Hof holen. Aber shit happens. 1603 stirbt die Queen. Nach Elisabeth kommt Jakob I. auf den englischen Thron. Der ist verheiratet mit Anna von Dänemark. Und Anna ist die Schwester von König Christian von Dänemark. Auch ihr widmet Dowland schnellstens seine Musik. Es wirkt schon fast komisch. Dowland hofft immer noch, dass er Lautenist am englischen Hof wird. Aber jetzt befindet er sich in einer Zwickmühle. Bei Fußballprofis gibt's eine Ausstiegsklausel. Die bräuchte Dowland jetzt auch. Der englische Hof kann ihn ja jetzt schlecht berufen. Er steht in Diensten des dänischen Königs. Anna will dem Bruder sicher nicht den Star-Lautenisten wegnehmen. Aber es kommt anders. 1606 wird Dowland vom dänischen Hof entlassen. Warum, ist nicht klar. Was er dann macht, wo er lebt, ist auch nicht bekannt. Erst 3 Jahre später kehrt Dowland nach England zurück. Er ist jetzt 49 Jahre alt. Seinen Karrierehöhepunkt hat er wie ein alternder Fußballprofi überschritten. Sein Ruhm als Lautenist und Komponist verblasst allmählich. Und jetzt, als er nicht mehr der große Star ist, da taucht sein Name plötzlich in den königlichen Registern auf. Es geht um Zahlungen an 6 Lautenisten. Mit dabei John Dowland. Yeah! Wobei, so hatte er sich das vermutlich nicht vorgestellt. Er wollte der persönliche Lautenist der Königin werden, meinetwegen auch des Königs. Nicht einer von 6. Sein ganzes Leben träumt er davon. Und dabei macht er eine internationale Karriere, wird zum Topverdiener und Star-Lautenisten. Sein Name ist in aller Munde und doch rennt er immer seinem Traum hinterher. Nur weil er Laute spielen will, während die Königin stickt oder ihr Frühstückseil verputzt. Man muss wohl Brite / Monarchist sein, um das zu verstehen. Aber für mich ist Dowland ganz klar Sieger der Herzen. Mit einem nicht zu verachtenden Trostpreis. Immerhin gilt er 400 Jahre nach seinem Tod noch immer als der berühmteste englische Komponist seiner Zeit. Das war die dritte Folge von Zeitenwende 1600 – Musik macht Epoche. In der vierten und letzten geht es um Hans-Leo Hassler, Aufsteiger in einer neuen Zeit. Dieser Podcast ist eine Koproduktion von BR Klassik und SWR Kultur 2026. Autorin der aktuellen Folge war Ilona Hanning. Mein Name ist Stefanie Billmeier-Frank. Als Sprecher war Tobias Föhrenbach dabei. Die O-Töne kamen von Andrew James Johnston und Peter Hauge. Technik: Tatjana Schewtschenko und Brigitte Xenger. Sounddesign: Elisabeth Panzer, Kilian Müller, Julia Gröner, Dagmar Petrus. Grafik: Simone Singer. Dramaturgische Beratung: Vanessa Schneider. Redaktion: Ilona Hanning, Lena Hofbauer und Thorsten Preuß. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Mit ihrem Musikwissen prahlen, das können Lauri und Uli ganz hervorragend. Welche Drogen werden im Orchestergraben eingeschmissen? Was verbindet Pokémon und Tschaikowski? Welche Strukturen verhindern Diversität in der Branche? Und warum hatte Wagner einen Fetisch für Samtunterhosen? Bei Klassik für Klugscheißer bekommt ihr längst vergessenen Gossip und überraschende Fakten zur Musik. Jeden zweiten Freitag in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.